freue mich, dass wir auch im ersten Petrusbrief weitermachen dürfen und uns an diesem zweiten Advent mit Gottes Wort beschäftigen können. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt mit mir auf. Wir sind in 1. Petrus 3 ab 18 bis Kapitel 4, Vers 6. Wir haben einen Teil eben gerade in der Lesung von Hannah gehört. Und vor zwei Wochen waren wir schon innerhalb dieser Thematik drin, die Petrus wichtig ist für Menschen, für Christen, die in einer Sozialisation sind, wo sie nicht die Oberhand haben, wo Christen marginalisiert sind und eine kleine Gruppe darstellen und auch Verfolgung erleben, Ausgrenzung erfahren. Und Petrus bringt hier in den Texten uns hinein, dass Gott will, dass wir Segensbringer sind, dass wir Segensbringer in dieser Welt sind, besonders dann, wenn wir Verleumdungen, Angriffe, Lästerung und Ausgrenzung erfahren. Dass wir nicht dann ein Segen für diese Nation sind, wenn alle unserer Meinung sind, sondern ganz besonders dann, wenn wir an den Rand gedrückt werden und wenn wir ausgelacht und verschmäht werden aufgrund unseres Glaubensbekenntnisses. Das ist der Moment, wo Gott möchte, dass wir als Christen Christus ähnlich handeln und andere Menschen segnen mit unserem Verhalten, mit unserem Vorbild, mit unserem Beispiel. Deswegen heißt es in 1. Petrus 3 schon in Vers 17, denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Dass du für Böses tun leidest, ist jetzt keine große Kunst. Sollte man auch. Man sollte bestraft werden, wenn Böses getan wird. Wenn hier jetzt jemand reinkommt und hier Menschen drangsaliert, dann ist es richtig, dass Recht und Ordnung, die Gesetze umgesetzt werden und jemand dann, abgeführt wird. Das ist unsere Erwartungshaltung. Also für Böses tun zu leiden und bestraft zu werden, das ist jetzt keine große Kunst. Aber unser Anliegen soll es sein, wenn Gott es möchte, wenn es Gottes Wille ist, für Gutes tun zu leiden und das nicht zu scheuen. Denn ein Christ hat in seinem Herzen den Wunsch, Jesus ähnlich zu sein. Ich gebe euch gleich nochmal die Möglichkeit, Amen zu sagen. Ein Christ hat in sich den Wunsch, Jesus ähnlich zu sein. Und wir sind selten Jesus ähnlicher, als in den Momenten, wenn wir um der Gerechtigkeit willen Ungerechtigkeit ertragen, bereitwillig und entschlossen. Genau in diesen Momenten, wo wir für unsere Glaubensüberzeugung leiden und verlästert werden und ausgelacht werden, das sind die Momente, wo wir Jesus in ganz besonderer Art und Weise ähnlich werden. Und deswegen bietet uns Petrus in Vers 18 einen großen Schluck aus dem Evangelium. Vers 18 ist quasi eine starke Zusammenfassung von dem, was wir im Evangelium hören. Vers 18 heißt es, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Diese Wahrheit des Evangeliums zu verinnerlichen, ist der Dreh- und Angelpunkt. Hierauf kommt es an. Das ist der Schlüssel dafür, wenn du wirklich Jesus ähneln willst, in seinen Fußspuren laufen möchtest und auch Lästerung aushalten möchtest. Wenn du Jesus treu sein möchtest, ist das die Wahrheit. Das ist der Schlüssel dafür, wenn du dich im Evangelium badest und dir diese Wahrheiten zu Gemüte führst. Und das werden wir jetzt einen Augenblick tun. Was sagt Vers 18 ganz genau? Christus starb für Sünden. Christus starb für Sünden. Vielleicht in unseren Kreisen ist das jetzt keine große Nachricht, aber wenn wir über unseren Tellerrand hinausschauen, dann ist das eine ziemlich altmodische und unpopuläre Sicht, über Sünde überhaupt noch zu sprechen und dass Jesus am Kreuz war aufgrund von Schuld und Sünde. Aber wir sollten dieser Unpopularität von Sünde zu sprechen, nicht erliegen und sagen, okay, dann schweigen wir von diesem Thema, weil wenn wir das tun, dann leugnen wir die Wahrheit. Dann leugnen wir die Realität, die Tag für Tag auch in unserem Leben passiert. Und ich bin nicht bereit, die Realität zu leugnen und bekenne an dieser Stelle, ja, auch ich habe mit Sünde zu kämpfen. Hättet ihr das gedacht? Der Pastor, na so ein Statement am zweiten Advent. Auch ich habe mit Sünde zu kämpfen. Und niemand in diesem Raum kann sagen, das habe ich schon alles längst hinter mir. Sünde, das war einmal. Das ist alles längst tot. Den alten Adam habe ich gekreuzigt bis zum allerletzten. Und vor euch steht ein komplett erneuerter, wiederauferweckter Mensch. Darauf warten wir auf diesen Tag. Auf diesen Tag warten wir und auch ich kenne den Kampf mit Sünde. Und was hilft es, die Realität zu leugnen? Welchen Nutzen hast du davon, wenn du sagst, nee, das ist unpopulär, das passt heute nicht, wir reden davon nicht, wenn es doch tatsächlich unsere Realität ist. Neid, Stolz, Rechthaberei, Maßlosigkeit, Begierde, Streit, Unbesonnenheit, Hochmut, schlechte Gedanken, wer findet sich da wieder? Einige nicht. Javier hat sich nicht gemeldet. Du musst es philosophisch das noch alles durchdringen. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Diese Dinge sind uns nicht unbekannt. Und deswegen sagt die Bibel, weil sie der Realität ins Auge schaut, was es für eine Konsequenz hat. In Jesaja 59, Vers 2 beschreibt sehr deutlich, dass Sünde in der Konsequenz uns von Gott trennt. Das heißt, eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Deswegen ist es wichtig, an diesem Punkt von 1. Petrus stehen zu bleiben und fröhlich zu bekennen, mein Jesus ist nicht einfach, da ist nicht einfach irgendetwas passiert am Kreuz, sondern mein Jesus hat meine Schuld getilgt. Mein Jesus hat meine Sünde abgetragen. Deswegen heißt es in Kolosser 2, Vers 14, ihr könnt nur den 1. Petrus-Text hier mitlesen. Du brauchst jetzt nicht die ganzen Querverweise projizieren. Kolosser 2, Vers 14, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das ist am Kreuz geschehen. Was sagt 1. Petrus 3, Vers 18 noch? Christus starb als Gerechter für Ungerechte. Dieser Punkt wird in der Kirche heutzutage massiv untergraben. Massiv. Von vielen Kanzeln hörst du diese Wahrheit nicht mehr. Das Kreuz ist nicht nur bloß ein dramatisches Ende eines Idealisten und Utopisten. Also jemand, der große Vision hatte, große Ziele hatte, der auf einer Kanzel stand und gesagt hat, I have a dream. Ich habe einen Traum. Jesus hat nicht nur einen Traum gehabt. Natürlich hat er auch eine Vorstellung, einen Traum auch über unser Leben, aber er war nicht einfach nur ein Idealist, sondern am Kreuz sehen wir nicht einfach nur ein tragisches Opfer, eine gescheiterte Figur der Weltgeschichte? Das ist Jesus nicht am Kreuz. Jesus hat unseren Platz eingenommen und er ertrug das Strafgericht, was uns galt. Deswegen sagt Petrus, Herr Leute, Jesus ist nicht einfach irgendjemand mit guten Ideen und er ist halt damit gescheitert, weil die Leute das nicht annehmen wollten. Jesus hatte das Kreuz zum Ziel, hat gesagt, ich sehe Ungerechtigkeit in euch, aber in mir ist sie nicht. Und ich nehme euren Platz ein und erleide das, was euch gilt. Christus wurde verdammt, damit uns vergeben werden kann. Christus starb als Gerechter für Ungerechte. Petrus sagt in Vers 18 noch ein weiteres. Christus starb ein für allemal. Er starb einmal. Jesus muss nicht irgendwie nochmal wiederkommen und irgendwie etwas gerade rücken. Christus starb ein für allemal. Warum ist das eine gute Nachricht für uns? Es braucht keine Wiedergutmachung unsererseits. Denn das Ding ist, wenn wir wirklich überzeugt werden von unserer Schuld, wenn wir merken, okay, auch Sünde ist in meinem Leben, auch ich habe damit zu kämpfen, ich sehe, dass Gott damit auch eine Schwierigkeit hat, gerechterweise, berechtigterweise, dann können wir ganz schnell in so einen Modus verfallen, jetzt muss ich mich irgendwie gut anstellen, um das wieder gut zu machen, was ich gestern falsch gemacht habe. Kennt ihr diese Gedanken? Ich habe heute was falsch gemacht. Ich muss jetzt erstmal muss mindestens Gras drüber wachsen. Und dann on top mache ich jetzt noch ein paar gute Dinge, um dann auch in Freimütigkeit wieder beten zu können. Kennt jemand diese Dynamiken? Ich kenne sie zu oft. Wieder in die Sünde getappt. So, oh, jetzt kann ich freimütig nicht vor Gott kommen. Das ist schwierig, weil eben gerade war ja ein Problem. Und deswegen, ja, das Gebet, was ich eigentlich jetzt beten wollte, morgen. Erstmal eine Nacht drüber schlafen. Vielleicht sich auch ganz gut anstellen, so in den nächsten 24 oder 48 Stunden. Also mindestens bis Sonntag, wo sich die Gemeinde dann noch wieder zum Gottesdienst versammelt. Kennt ihr auch solche Gedanken? Ich kenne sie. Und dann beim Gottesdienst ist alles wieder gut, dass ich freimütig dastehen kann, meine Hände heben kann und Jesus anbeten kann für seine Güte. Falsch. In diesem Augenblick denkst du, damit ich Sonntag meine Hände heben kann zum freimütigen Gebet und der Anbetung, brauche ich Wiedergutmachung auf meiner Seite und verpasse das Evangelium für diesen Moment jetzt. Wenn wir in solche Dynamiken kommen, müssen wir erkennen, ich werde meine Hände nicht am Sonntag erst erheben, wenn die nächsten Tage gut werden, sondern ich kann sie jetzt schon erheben. Auch wenn ich eben gerade einen massiven Fehler begangen habe. Christus ist einmal gestorben. Er ist ein für alle Mal gestorben. Er braucht es nicht wieder und ich brauche es auch nicht wieder tun. Ich kann im Evangelium baden und diese Wahrheit aus 1. Petrus 3, Vers 18 annehmen. Wenn du noch keinen Vers in deiner Bibel angestrichen hast, das ist ein guter Anfang. Das ist die zentrale Wahrheit für uns. Und darum ist die logische Schlussfolgerung, dass Petrus jetzt weiter schreibt in Vers 18, Christus starb, damit er uns zu Gott führte. Um uns zu Gott zu führen, denn das ist genau der Inhalt. Ich kann das annehmen. Ich weiß, ich bin ungerecht, aber Jesus ist gerecht. Er hat meinen Platz eingenommen und ich kann jetzt gehen, weil Jesus es doch dafür gemacht hat, ein für alle Mal, damit ich bei Gott sein kann. Und darum ist Vergebung von Gott und Versöhnung mit Gott kein unerreichbares Ziel mehr. Es ist ein für alle Mal klar und ich kann bei Gott sein. Deswegen kann Jakobus auch so kühn in Jakobus 4, Vers 8 sagen, naht euch Gott und er wird sich, wenn ihr euch bemüht habt, wenn ihr es richtig gemacht habt, paar Tage lang, am Sonntag dann vielleicht auch nahen. Das hat Jakobus nicht gesagt, oder? Jakobus hat gesagt, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Das ist ein Versprechen, eine Verheißung. Deswegen, wenn du heute denkst, meine Weste ist nicht so ganz sauber, ist schwierig gerade, wie soll ich ins Gebet gehen? Glaub das Evangelium. Glaub die gute Nachricht von Jesus, dass er ein für alle Mal alles wieder gut gemacht hat. Und du daran glauben sollst, um in Freimütigkeit ihm zu begegnen und in Freude. Amen. Und diese Hingabe, die Jesus vorgelegt hat im Evangelium, ist für Petrus der Grund dafür, wie wir in dieser Welt leben sollen. Der Gerechte für die Ungerechten. Und auch wir sollen, wenn wir Ungerechtigkeit erfahren, sollen wir so wie Jesus sein, bereit sein zu leiden, auch wenn es ungerecht ist, was uns widerfährt. Denn Jesus war auch leidensbereit. Obacht, wir sollen natürlich an dieser Stelle nicht denken, wir sind kleine Jesusse. Gibt es das Wort Jesusse? Du bist kein kleiner Jesus. Das heißt, das, was Jesus erlitten hat, ist nicht das, was du erleidest. Du musst nicht die Welt erlösen, aber du sollst in Jesu Fußspuren und in seinem Vorbild wandeln. Und wenn wir uns das Evangelium einflößen lassen, dann werden wir auch in der Lage sein, in seinen Fußspuren zu gehen und das Unrecht, die Lästerung auch zu ertragen. Deswegen sagt Petrus in Kapitel 4, Vers 1, das ist jetzt der Text, den die liebe Hannah eben gerade gelesen hat, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Es bedeutet für uns, dass unser Leben als Christen mit dem Leiden Christi eng verwoben ist, durchdrungen ist. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 11, das ist so ein klassischer Vers, wo man in der Regel immer nur die erste Hälfte des Verses zitiert, hört mal. Philipper 3, Vers 11. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Und ich will die mächtige Kraft, die ihn aus den Toten auferstehen ließ, an meinem eigenen Leib erfahren. Amen. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und in ihm zu sterben. Amen. Das wird leiser. Das wird leiser. Das ist etwas, was wir lernen müssen als Christen. Wir wollen gerne die Auferstehungskraft Jesu, machtvolle Taten, machtvolle Gebetserhörung, aber sind wir auch bereit, mit ihm den gleichen Weg zu gehen? Ohne Frage, Jesu Gebete wurden massiv erhört. Er hat mächtig gewirkt, aber Jesus hat auch mächtig gelitten für seine Überzeugung und für die Wahrheit. Und wer nicht bereit ist, für die Wahrheit ans Kreuz zu gehen, wird womöglich auch keine Kraftauswirkung Gottes in seinem Leben erfahren. Das ist eine krasse Ansage, ich weiß. Aber ich bin in guter Gemeinschaft. Jesus sagte, Markus 8, Vers 34, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Petrus fährt fort, wenn er sagt, dass wer bereit ist, um der Gerechtigkeit willen zu leiden, er nennt das im Fleisch leiden, also wer bereit ist, im Fleisch zu leiden, um der Gerechtigkeit willen zu leiden, der wird in fokussierter Bereitschaft ein Leben zur Ehre Gottes leben und nicht zu eigener Selbstverherrlichung und Selbsterfüllung. Wir lesen die Verse 2 bis 4. 1. Petrus 4, die Verse 2 bis 4. Er sagt im vorangegangenen Vers, denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendiensten. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern. Petrus zeigt, wer bereit ist, Jesu Fußspuren nachzulaufen, der wird ein fokussiertes Leben leben nach dem Willen Gottes. Und gewisse Dinge, die dein Leben damals markierten, kennzeichneten, sind nicht mehr das, was dich ausmacht. Und dann beschreibt er Feste, Feiern, alkoholischer Genuss. Und jetzt können wir uns fragen, Moment mal, was bedeutet das jetzt genau? Also Corona spielt uns jetzt gut in die Karten, weil man kann nicht keine Feste feiern, keine großen, keine Gelage machen. Aber sonst sagt Petrus jetzt, liebe Christen, ihr dürft keine Feste feiern. Ihr dürft keine Partys haben. Ihr dürft keine alkoholischen Getränke trinken. Ist das jetzt alles kategorisch falsch? Auch Freude auf dieser Ebene zu erleben? Ich bin sehr dankbar, dass Petrus diese Liste in Vers 3 beendet mit unerlaubten Götzendiensten. Darauf kommt es an. Es geht Petrus um einen Götzendienst, den wir als Menschen betreiben. Und so kann alles in deinem Leben und in meinem Leben zu einer ungesunden Abhängigkeit werden. Versteht ihr mich? Petrus geht es nicht darum, ihr dürft keine Feste feiern. Oder ihr dürft keine alkoholischen Getränke trinken, weil er geht davon aus, wenn man mindestens das Abendmahl miteinander feiert, hat man damals früher alkoholische Getränke getrunken. Das ist nicht der Punkt, aber er geht auf den Götzendienst ein. Hey, passt auf, dass das nicht in eurem Leben überhand nimmt und euch kontrolliert. Götzen sind in Petrus Augen nicht so kleine geschnitzte Holzfiguren, die wir auf unseren persönlichen Altar daheim stellen. Ist ja jetzt auch Trend, so auch kleine Buddhas irgendwo so hinzustellen, wenn du sowas hast. Lass uns später drüber reden. Aber das ist nicht die Idee, die Petrus hat, dass wir Götzen in dieser Art und Weise haben. Auch sowas gibt es natürlich. Aber in der biblischen Überzeugung sind Götzen viel mehr als kleine geschnitzte Götter, die du dir hinstellst und vor denen du niederfällst. Götzen sind Dinge oder Menschen in unserem Leben, die wir mehr als Gott lieben, nach denen wir uns mehr als nach Gott sehnen, die wir uns mehr als Gott wünschen, die wir mehr als Gott schätzen, die wir mehr als Gott genießen, die uns mehr als Gott gefallen. Der Pastor Tim Keller aus New York hat gesagt, Götzendienst beginnt dort, wo ich von irgendwas, das nicht Gott ist, die Geborgenheit, die Sicherheit, den Sinn, die Befriedigung und die Schönheit erwarte, die nur Gott geben kann. Götzendienst, wenn du dich ist Götzendienst in meinem Leben? Die Frage zum Ergebnis ist recht einfach. Wo findest du ultimative Freude? Wo findest du ultimative Befriedigung, Erfüllung? Was ist da, was sofort in deinem Herzen aufploppt? Wenn ich das habe, wenn ich das tue, wenn ich mit dem zusammen bin, dann habe ich genug. Dann ist mein Herz ausgefüllt. Ich darf dir präsentieren, das, was gerade aufploppt, das ist dein persönlicher Götze, den du dir in deinem Herzen geschnitzt hast. Und das ist der King in deinem Leben. Und darauf kommt es Petrus an, dass wir diese Dinge entlarven. Und wer Jesus nachfolgt, wird merken, diese Dinge, die in meinem Leben, die ich genieße, bekommen aber auf einmal eine andere Reihenfolge, eine andere Rangordnung. Dass ich nicht mehr das gebrauche wie als Lebenselixier für mich, sondern ja, es gibt Dinge, die ich genieße in meinem Leben. Aber sie sind nicht mein Ein und Alles. Einige definieren sich über ihr Machen und Schaffen und über ihren Beruf. Und wenn ich hier darin gut bin, dann habe ich genug in meiner Seele. Jetzt weiß jeder Christ, dass Arbeiten keine Sünde ist. Aber Arbeiten kann zu einem Götzen werden. Was ist, wenn ich die Bestätigung in meinem Machen und Schaffen nicht mehr kriege? Was ist, wenn die Ergebnisse, die ich erwarte, die andere von mir erwarten, nicht mehr liefere? Ein Christ würde dann sagen, ja, ich möchte mich in meiner Arbeit bemühen. Ich möchte die Dinge gut machen und mich auch an meiner Arbeit erfreuen. Aber sie ist nicht Quelle meiner Zufriedenheit und nicht Quelle meines Glücks. Und selbst wenn morgen mir Gesundheit genommen wird und ich nicht mehr weiter arbeiten und schaffen kann, das, was ich eigentlich gerne tue, werde ich es vielleicht meinen Gott klagen, aber meine Grundzufriedenheit, meine tiefste Freude habe ich sowieso nicht in dieser Sache gefunden, sondern in meiner Beziehung zu meinem Jesus Christus. Weil er mein Gott ist und die ganzen anderen Dinge sind nicht Götzen in meinem Leben. Ich diene ihnen nicht. Ich bin nicht ihr Sklave. Und so freue ich mich auch vielleicht über ein schönes Gläschen Wein. Aber ich diene diesem Wein nicht. Ich bin nicht versklavt dem gegenüber. Ich spiele auch ganz gern mal Computerspiele. Hup. Wenn ich Zeit finde. Aber ich diene diesen Dingen nicht. Ich bin nicht deren Sklave. Was ist, wenn das nicht mehr funktioniert? Wenn ich nicht mehr dazu komme, wenn mir das weggenommen wird? Und dann? Mein Herz soll voll sein von Gott selbst. Und dann kann kommen was gehen. Dann kann ich viel haben oder wenig haben. Es verändert meine Zufriedenheit nicht, weil Gott mit mir ist. Seid ihr noch mit mir? Wenn du anfängst, aus diesem Strom herauszubrechen, der Petrus beschreibt das als Strom, dass ihr nicht mehr mit diesem Strom mitlauft. Wenn du aus diesem Strom ausbrichst, fällst du auf. Du bekommst auf einmal eine Aufmerksamkeit, die du dir vielleicht so nicht ausgesucht hast. Auf einmal wird das auffällig. Was ist mit dieser Person los? Petrus schreibt, andere wird es befremden, überraschen oder verwundern. Petrus sagt einige Verse später in demselben Kapitel, wenn euch das ereilt, dann soll euch das aber nicht befremden. Einige Christen sind verwundert, wenn andere verwundert sind über ihren verwunderlichen Lebensstil. Seid ihr da? So, warum falle ich auf einmal auf, wenn andere irgendwie mich merkwürdig finden? Petrus sagt, lass dich nicht befremden, das soll dich nicht verwundern. Es ist das Normalste der Welt, dass andere Menschen um dich herum das befremdet, was du da tust. Und du wirst auch, und Petrus legt noch einen drauf, sie wird es nicht nur verwundern, sondern er sagt auch, dass sie lästern werden. In Vers 4, hierbei befremdet es ihr, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern. Soziale Diskriminierung. Ausgrenzung, nicht mehr dabei zu sein, das Gefühl zu haben, du bist nicht ganz sauber, du tickst nicht ganz richtig. Ja, wir haben vielleicht Umgang mit dir, aber wir geben dir immer wieder zu spüren, dass mit dir etwas nicht stimmt und du gefälligst umkehren solltest in unseren Strom und stromförmig mit uns mitschwimmen sollst, weil deine Sichtweise, die stößt uns an. Beachte dabei, wenn du das erlebst, und du wirst das erleben, früher oder später. Du bist nicht ihr Problem. Nimm die Sachen nicht persönlich. Du bist nicht ihr Problem. In dem Text heißt es, sie lästern. Im Griechischen steht hier das Wort, das kennt ihr, ihr deutschen Griechen, Blasphemeo. Klingelt's. Blasphemie. Gotteslästerung. Dieser Begriff wird in erster Linie in der Bibel für Gotteslästerung verwendet. Es geht hier also nicht um eine berechtigte Kritik, vielleicht an unserem Fehlverhalten, sondern es geht um ein sich lächerlich machen und in den Dreck ziehen der Dinge, die in Gottes Augen schön, gerecht, erstrebenswert und gut sind. Und wenn jemand das, was du in Überzeugung zu Gott hin tust, lächerlich macht, du bist nicht deren Problem. Sie haben ein Problem mit Gott, nicht mit dir. Also werd nicht sauer auf sie, werd nicht böse auf sie. Sie kennen Gott nicht. Du bist nicht ihr Problem. Es fühlt sich so an, als wenn wir das Problem sind. Aber was sie tun ist, sie lachen Gott aus, weil du entschieden für Gott lebst. Aber lass dich davon nicht beeindrucken. Es werden Zeiten kommen, wo du für die Lästerer plötzlich der Retter in der Not sein wirst. In unserer Kleingruppe, in unserer DNA-Gruppe, hat Dorian eine Geschichte erzählt, wie Kollegen ihn wahrnehmen, wie er als junger Mann schon auf Richtung Ehe geschaut hat, eine Partnerin kennengelernt hat und für sie die Heiligkeit des Ehebundes wichtig war und jeder wusste, wie er seine Verlobungszeit gestaltet und dass er heiraten möchte und dann zusammenziehen und dann eins werden. Und die Kollegen haben natürlich eine andere Überzeugung als Dorian. Und Dorian hat dann mal erlebt, wie sein Kollege zu ihm kam, in einem Gespräch, nicht in einer großen Runde, sondern unter vier Augen. Und der Kollege sagte, weißt du, Dorian, wir machen oft Witze über dich. Aber ich weiß, wenn ich einen ehrlichen Rat brauche, kann ich immer zu dir kommen, weil ich von dir zwar höre, was ich nicht hören will, aber hören muss. Bumm. Das ist krass. In der großen Runde wird stromlinienförmig, wird gelästert und gelacht und fertig gemacht. Aber man weiß ganz genau, auch wenn das irgendwie anders ist, was dort passiert, es ist etwas Erstrebenswertes in sich. Da ist etwas Heiliges, da ist etwas Gutes. Warum? Weil sie Spuren des Schöpfers hier erkennen, der sich durch unser Lebensstil zeigen soll. Und das dann in einem privaten Gespräch, in einer privaten Unterhaltung, dann die Bombe platzt. Weißt du, wir lachen über dich.
Aber tief in mir weiß ich komme zu dir. Ich gehe nicht zu meinen Kollegen, die den gleichen Strom laufen, weil die können mir nicht helfen. Wenn ich ein Problem habe, komme ich zu dir. Auch wenn es unangenehm ist, was du sagst. Auch wenn es mir nicht gefällt, wenn es völlig konträr ist zu dem, wovon ich überzeugt bin. Aber ich weiß, dass was du lebst, mir in meiner Not helfen kann. Halleluja, das ist so gut. Das ist so schön. Und der Dorian ist da auch in guter Gemeinschaft mit Jesus. Jesus hat von den Pharisäern auch die ganze Zeit einen auf den Deckel gekriegt. Und dann des Nachts kam auf einmal der Nikodemus angeschlichen, wollte mit ihm reden. Ich liebe diese Passage in Johannes 3. Wir wissen, dass Gott mit dir ist. Wir wissen es, aber wir verraten es niemandem. Aber im Vier-Augen-Gespräch sage ich dir ganz genau, wie es hier aussieht. Deswegen lasst euch nicht befremden, wenn andere sich darüber verwundern, wie wir leben. Bleibt geradlinig und wartet auf den Moment. Wartet auf den Moment, wo ihr die gute Nachricht weitergeben könnt. Petrus ermutigt uns in den Versen 5 bis 6. In diesen harten und unsicheren Zeiten nicht abzubrechen, sondern bis zum Schluss auszuhalten, denn feindselige Menschen uns gegenüber werden nicht das letzte Wort haben. Die Verse 5 bis 6. Es heißt dort, dass diejenigen, die uns lästern, dass sie dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben. Also was sagen uns diese Verse? Jeder wird sich vor Gott verantworten müssen. Deswegen bist du nicht deren Problem. Niemand muss sich vor dir verantworten müssen. Du bist kein Richter. Also bleib entspannt und gnädig und demütig. Für das, was jeder sagt und tut, wird er vor Gott Rechenschaft ablegen müssen im jüngsten Gericht. Das ist das eine. Sie werden sich vor Gott verantworten müssen. Und das zweite ist, unsere Beharrlichkeit auszuhalten bis zum Schluss schafft die Möglichkeit für diejenigen, die auf die gute Nachricht von Jesus vertrauten, die Hoffnung auf Herrlichkeit, selbst wenn dieses Leben bereits zu Ende ist, wenn es schon beendet wurde. Das meint es, wenn den Toten gute Nachricht verkündigt wurde. Denn es gab diese Frage, was ist denn mit denen, die schon verstorben sind? Den Verstorbenen wurde gute Nachricht verkündet. Und auch wenn sie gestorben sind, so wie Jesus leiblich, wenn sie doch geistlich leben. Und deswegen verharrt, bleibt konstant in eurem Lauf. Schaut nicht nach links und nach rechts, sondern bleibt beharrlich in eurem Zeugnis. Leidet, auch wenn Ungerechtigkeit euch treffen wird. Denn die Lästerer werden sich vor Gott verantworten müssen. Und wenn sie unsere gute Nachricht geglaubt haben, und verstorben sind, dann sind sie zwar leiblich gestorben, aber sie werden geistlich, genauso wie du und ich, lebendig sein, quick lebendig. Und um diese Tragweite unserer Beharrlichkeit zu veranschaulichen, wie wichtig und kostbar es ist, nicht abzulassen von seinem Weg, verweist Petrus auf ein vergangenes Ereignis der biblischen Geschichte, und zwar die Arche Noah und die Sintflut. Wenn ihr jetzt noch Kraft habt, jetzt müsst ihr sie mal komplett zusammennehmen. Die Bibelkenner haben wahrscheinlich gedacht, oh, der Waldemar ist geschickt. Die Verse 19 bis 22 hat er ja noch gar nicht gelesen. Er ist gleich ins vierte Kapitel gegangen und ich weiß ganz genau, warum er das tut. Ich tue es nicht. Das sind jetzt Knallerverse. Und mein guter Freund Spurgeon hat zu diesen Versen gesagt, diese Passage versteht niemand, obwohl einige meinen,
dass sie es verstehen. Schön, ne? Diese Passage versteht niemand, obwohl einige meinen, dass sie es verstehen. Es ist zu unserem Besten, wenn wir das Gefühl bekommen, dass wir nicht alles wissen. So kann man auch mit schwierigen Bibelstellen umgehen. Am Ende, ja, es ist ja gut für mich, es demütigt mich. Ja, durchaus tut es das, es demütigt mich sehr. Und die Vorbereitung war hart. Tatsächlich war in mir, ich habe mit Miriam geredet, oh Schatz, ich glaube, ich überspringe das. Das ist echt so tief, ey. Das ist echt hart. Aber es wurde mir zum Segen und ich möchte euch mit hineinnehmen. Unsere Beharrlichkeit hat Ewigkeitswert. Wenn man unserer Botschaft glaubt, wird man, auch wenn man stirbt, wird man geistlich leben. Das ist die Botschaft von Petrus. Folgt dem Beispiel Jesus, auch wenn Ungerechtigkeit euch ereilt. Und jetzt, liebe Christen, bringe ich in den nächsten Versen ein alttestamentliches Bild, was damals in der Geschichte geschehen ist, was uns zur Illustration bietet. Petrus hat im ersten Kapitel seines Briefes explizit klargestellt, dass Jesus, gut hinhören, dass Jesus schon im Alten Testament im Geist aktiv war. Ich hatte es letztens auch schon mal, Jesus ist kein Produkt des ersten Jahrhunderts, sondern Jesus ist ewig. Und deswegen hat Petrus in seinem Brief begonnen und gesagt, dass Jesus immer wieder der Geist Christi durch die Propheten gesprochen hat. Ja? Der Geist Christi sprach durch die Propheten und auch, und darum wird es jetzt gehen, und auch durch Noah, der auch als ein Prophet seiner Zeit galt und Gottes Botschaft weitergegeben hat. So, und jetzt lesen wir den Versen 19 bis 20. In diesem Geist, im Vers vorher geht es um den Geist, in diesem Geist ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis, du kannst auch sagen, den gebundenen Seelen, Menschen werden manchmal als Seele bezeichnet, manchmal als Geister. Also, in diesem Geist ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis, Seelen, die gebunden sind, gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, hier habt ihr es wieder, 8 Menschen, 8 Seelen durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Okay? Habt ihr es? Durch Noah predigte der Geist Christi zu den Menschen. Noah war nicht einfach nur ein Tischler, ein Holzmann, der dann angefangen hat, die Arche zu bauen, sondern Petrus beschreibt Noah im zweiten Brief, wir haben nicht so viel Zeit, da jetzt tief reinzugehen, im zweiten Brief bezeichnet Petrus Noah als Prediger der Gerechtigkeit. Viele haben gesagt, Noah, was machst du hier? Was ist das? Soll eine Arche werden. Willst du irgendwie mit deiner Familie mit einem Speedboat irgendwie auf dem See tuckern? Dann ist das Ding viel zu groß. Ich weiß, dass es zu groß ist, aber Gott hat mir gesagt, ich soll diesen Plan verfolgen und ich soll davon nicht ablassen. Und Gott ist ein gerechter Gott. Und er hat gesagt, dass er das Tag X kommen wird und er Gericht üben wird. Und wir sollen uns an ihn halten und in ihm Schutz und Geborgenheit finden. Und ich predige euch diese Botschaft der Gerechtigkeit. Er war ein Prediger der Gerechtigkeit. Aber was ist geschehen? Wie viele Leute waren in diesem Schiff? Nur seine Familie hat drauf gehört. 8 Seelen waren sie in diesem Schiff, in dieser Arche. Noah wurde nicht geglaubt. Noah war ein maximaler Außenseiter. Merkt ihr den Link, den Petrus aufbauen möchte? Verunsicherte, marginalisierte Christen. Wir haben ein gutes Beispiel in Noah, der auch eine klare Linie verfolgt hat, Gottes Botschaft gefolgt hat und er war ein Irrer. Er war verrückt. Warum baust du ein großes Schiff, obwohl kein Tropfen Regen fällt? Das ist absurd.
Und natürlich, wenn du das nicht verstehst, was wirst du machen? Du wirst dich lächerlich machen darüber, was du dort hörst, wirst also folgerichtig blasphemisch dich äußern, dich über Gottes Dinge lustig machen, wirst das verlästern, was Gott eigentlich will. Und trotz Widrigkeiten und Widerstände blieb Noah treu. Er harrte aus und er wird beschrieben als gerecht, als gläubig und untadelig. Ich komme zum Schluss. Denkt ihr nicht, aber es ist so. Selbst wenn wir Angriffen und Lästerungen ausgesetzt sind, in diesen unsicheren Zeiten sind wir bereit, mit einem guten Gewissen wie Jesus um der Gerechtigkeit willen zu leiden und entschlossen wie Noah eine Arche unseren Mitmenschen anzubieten. Darauf kommt es an. Und immer wenn wir, und darauf kommt jetzt Petrus in seinen Abschlussversen, immer wenn wir Menschen aufgrund ihres Glaubens taufen, ist das wie ein Bild dafür, dass wieder jemand in die Arche Gottes eingestiegen ist und Vergebung, Bewahrung und Leben von Gott in Anspruch nimmt. Deswegen kann Petrus weiter sagen, von dieser Arche, das Abbild davon errettet jetzt auch euch, das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Also nicht, dass dort im Wasser eine Magie abgeht, sondern diese Taufe drückt eure Bitte aus um ein reines Gewissen. Herr, vergib uns. Und das ist wie ein Einsteigen in die Arche Gottes. Ich will hier Geborgenheit, ich will hier Schutz, ich will von den Wegen der Ungerechtigkeit, wie damals bei Noah, von den Wegen der Ungerechtigkeit weg und möchte der Predigt der Gerechtigkeit folgen, Gott nach und möchte in die Arche einsteigen. Unser neuestes Arche-Mitglied sitzt da an der Flanke. Hallo Melanie, schön, dass du da bist. Und das ist das, was Petrus auf dem Herzen ist. Und was uns dieser Text verkünden möchte, seid beharrlich und baut als Christusgemeinde eine Arche im Landkreis Emmendingen. Mitglieder dieser Gemeinde werden sich vielleicht wundern, Moment mal, das haben wir schon mal in einem prophetischen Wort von Daniel gehört, dass das Gottes Sicht für uns ist. Und ich fand es überaus spannend, dass Gott zufällig uns diesen Text jetzt gibt, damit wir erkennen, bleibt am Ball. Lasst euch nicht abbringen, Jesus zu verkündigen und auch in Heiligung zu leben. Auch wenn ihr Gegenwind erleben werdet, bleibt am Ball, denn ihr seid dabei, eine Arche zu bauen. Und auch wenn ihr verlästert wird, wir bauen in Emmendingen eine Arche und trotzdem allem Widerstand. Und egal vor welcher Herausforderung wir auch stehen mögen, und da gibt es einige, wir sind zuversichtlich. Warum? Weil Petrus in Vers 22 folgendermaßen abschließt. Jesus Christus ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Es gibt keine Macht in dieser Welt und in der jenseitigen Welt, keine Kraft, die uns abhalten könnte, Jesus treu zu sein und auch Bedrängnis standzuhalten, wenn wir daran glauben, dass Jesus mit uns ist, dass er vom Himmel regiert und dass er stärker ist als jede Bedrängnis, die uns widerfahren kann. Amen. Amen.